über die metaphysischen Inhalte Gott, Freiheit und Sterblichkeit lässt sich philosophisch nichts sagen. Das ist ein Zitat von Schlett. Also bestenfalls kann man, so wie Kant, das noch als Postulate einführen, als Denkmöglichkeiten, aber das, was diese Begriffe bezeichnen, kann in seiner Existenz nicht sozusagen als notwendig nachgewiesen werden. Jedenfalls nicht mit Mitteln des rein begrifflichen Denkens. Also, ob Aporetik, dieser Ausdruck, bezeichnet die philosophische Situation nach dem Ende der klassischen Metaphysik. Aporetik bezeichnet die objektive Unmöglichkeit einer positiven inhaltlichen Setzung des Gehalts der klassischen metaphysischen Ideen wie Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Diese philosophische Konstellation, also die Unmöglichkeit nach Schlette, etwas über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit philosophisch wissen zu können, diese Konstellation schließt aber auch die Unmöglichkeit ein der begrifflichen und theoretischen Widerlegung desjenigen, was mit Gott und anderen Begriffen gemeint ist. Auch ein kämpferischer Atheismus, der die Nicht-Existenz Gottes mit rationalen Mitteln definitiv beweisen möchte, ist nach Schlette unter diesen, kann man sagen, nachmetaphysischen Bedingungen der Boden entzogen worden. Also, dem gibt ja gewissermaßen Dawkins implizit ein wenig Recht, indem er sagt, ja, das Beste, was wir sagen können, ist die Position 6, die dann sich an dieses Sprechen, there is probably no God, mit einer gewissen absoluten Entschiedenheit behaupten zu wollen, man wisse, dass es keinen Gott gibt, das geht selbst Dawkins zu weit. Also, da wir über den Gehalt, der mit Begriffen wie Gott bezeichnet wird, nichts mit letzter Sicherheit wissen können, können wir auch nicht mit letzter Sicherheit wissen, ob das damit Bezeichnete in irgendeiner Weise existiert und wenn ja, wie es qualitativ bestimmt ist. Also auch einem kämpferischen Atheismus, der die Nicht-Existenz Gottes mit rationalen Mitteln gewissermaßen nicht definitiv beweisen möchte, auch diesem kämpferischen Atheismus ist nach Schlette, so in den 70er Jahren, seine Haltung der Boden entzogen worden. Seine Behauptung, dass das, was er Aporetik nennt, der gegenwärtigen Welt von Selbsterfahrung, also der Welt und Selbsterfahrung des modernen Menschen am besten entspricht, wendet sich gegen jene, die noch immer den Atheismus, das heißt das sichere Wissen von der radikalen Immanenz der Wirklichkeit vertreten zu können, meinen. Also wohl die, die selbstsicher das Programm einer metaphysisch gestützten Transzendenz vertreten, als auch diejenigen, die eine radikale Immanenz behaupten, im Sinne sicheren Wissens, auch diejenigen, sind es, die von Schlette kritisiert werden, weil sie letztlich metaphysische Annahmen machen, die nicht mehr gedeckt sind unter den Bedingungen moderner Wissenschaftlichkeit. Was Schlette kritisiert und gewissermaßen als die zu kritisierende Gemeinsamkeit sowohl in einem militanten Theismus wie in einem militanten Atheismus sieht, ist das, was Schlette Pietät nennt. Und deshalb ist die Etablierung einer geistigen Haltung, die auf die Aporetik unserer Situation reagiert, vor allen Dingen verbunden mit einer Kritik der Pietät, also des Glaubenwollens. Die philosophische Situation der Aporetik schließt nicht aus, dass diese Aporetik auch transzendiert, also überschritten werden kann. Diese Überschreitung ist als eine rationale Operation aber nur möglich, wenn garantiert ist, dass im Akt dieser Überschreitung nicht wieder hinter die gewonnenen Einsichten der aporetischen Grundsituation zurückgefallen wird. Also, ich kann diese Ausweglosigkeit im Sinne einer existenziellen Option überschreiten nach Schlette, kann aber diese Entscheidung nicht nochmal jetzt wieder metaphysisch absichern wollen. Also für Schlette war zum Beispiel Albert Camus ein wichtiger Autor, auch das literarische Werk von Camus, also vielleicht kennen Sie das, denken Sie an den berühmten Arzt, der sich ja in der Pest, also in dem Roman Die Pest engagiert, wissend, dass er eigentlich sozusagen die Krankheit, die Pestilenz, die Seuche nicht aufhalten kann, wissend, dass er irgendwann selbst daran zugrunde gehen wird, nicht glaubend, dass er dafür in irgendeinem Jenseits belohnt wird, aber trotzdem für sich keine andere Option sieht, als sozusagen den Kampf gegen das Unheil aufzunehmen. Dies ist durchaus eine existenziell mögliche und auch ja, zu rechtfertigende Haltung, aber keine, die sich nach Schlette dann nochmal metaphysisch absichern kann. Das ist das, was dann ein Mensch glaubt, tun zu müssen, um die Aporetik, um die Ausweglosigkeit zu überwinden, um sich in eine Situation der Ausweglosigkeit festzulegen. Was philosophische Reflexion, die eine solche Entscheidungssituation begleitet, leisten kann, ist nach Schlette besonders eine Kriterienlehre zu entwickeln, eine Kriteriologie, die verhindert, dass man im Akt der existenziellen Überschreitung dieser Aporetik, also ich will jetzt glauben, dass es einen Gott gibt, oder ich will jetzt glauben, dass es keinen Gott gibt, dass man einer solchen existenziellen Entscheidung gewissermaßen unter ein bereits erreichtes Reflexionsniveau zurückfällt. Also dann wieder Dinge behauptet, die eben begrifflich nicht gedeckt sind. Das ist eigentlich nach Schlette die Aufgabe einer Religionsphilosophie, oder die Aufgabe der Religionsphilosophie der Gegenwart, weswegen sie eben skeptische Religionsphilosophie nennt. Sie kann weder sozusagen die Irrationalität der religiösen Option, wenn Sie wollen, zeigen, indem Sie diese Religionsphilosophie metaphysische Argumente für die Nicht-Existenz Gottes liefert. Sie kann aber auch nicht affirmativ fungieren, indem sie metaphysische Beweise für die Existenz Gottes mobilisiert. Sie kann gewissermaßen den Raum oder den Vollzug einer existenziellen Entscheidung angesichts dieser aporetischen Situation begleiten. Man kann gewissermaßen Kriterien der Selbstprüfung an die Hand geben, an denen man erkennen kann, ob man in dieser existenziellen Entscheidung etwas behauptet, was man verantworten kann unter Bedingung der herrschenden intellektuellen Kultur oder nicht. Also Religion ist so etwas dann, oder Religiosität, wie ein Akt des Überschreitens der aporetischen Grundkonstellation. Also sich das dann festlegen wollen, wie der Arzt sozusagen, dass es doch einen Sinn macht, sich zu engagieren, etwas, eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Haltung für sinnvoll zu halten, auch wenn es dafür keine objektiven Belege gibt. Religion ist dann ein Akt des Überschreitens der aporetischen Grundkonstellation. Sie bringt aber nicht dadurch so etwas wie eine alte, kritisierte, widerlegte Metaphysik zum Vorschein. Also, Religion kann sein ein verantworteter Akt des Überschreitens der aporetischen Grundkonstellation, also der metaphysischen Unentscheidbarkeit, aber damit wird noch kein metaphysisch abgesichertes Einverständnis mit der Welt im Ganzen restituiert. Das ist das, was Schlette im Kern die Pietät nennt, also ein Einverständnis, sozusagen ein zufriedenes, über allen Zweifel, über alle Kritik, erhabenes Einverständnis mit der Welt, so wie sie ist, dass dann auch eine Theorie abgesichert ist. Ein solches metaphysisch abgesichertes Einverständnis mit der Welt im Ganzen ist nach Schlette in der Aporetik, in der wir uns befinden, nicht mehr möglich. Also das ist die Option, die der Arzt zieht. Er verzichtet darauf, als sozusagen auch im Mediziner, als naturwissenschaftlich geprägter Geist, als ein politisch wacher Mensch, glaubt er eben nicht daran, dass eine Möglichkeit ist, so etwas wie ein Grundeinverständnis mit der Welt zu erzielen, dass alles schon gut wird, ein Grundeinverständnis, das dann auch noch durch eine metaphysische Beschreibung, durch eine begriffliche Rechtfertigung, dass ja auch tatsächlich alles gut ist oder alles gut wird, abgesichert werden kann. Deshalb behält die Kritik am Theismus auch eine, wenn Sie wollen, scientistische Kritik, also eine, die sich auf den Mitteln der naturwissenschaftlichen Überprüfung beruht, das ist ein Wahrheitsmoment, das glaubt. Das bleibt, hinter das gewissermaßen auch in der religiösen Option nach Schlette nicht zurückgegangen werden kann. Der Glaube an Gott, an die Existenz eines solchen Wesens, kann nicht argumentativ abgesichert werden. Jedenfalls nicht auf eine Weise, die den Rationalitätskriterien der verliebenen Wissenschaften methodisch entspricht. Also der religiöse Grundakt, die Entscheidung, dass es einen Sinn hat, sich auf die Annahme der Existenz Gottes festzulegen, ist nicht metaphysisch abzusichern, weil eine solche Metaphysik, und da hätten dann Dawkins und Co. recht, eine solche Metaphysik den Standards der Wissenschaftlichkeit nicht entspricht, weil diese Standards der Wissenschaftlichkeit gesetzt werden von den empirischen Einzelwissenschaften. Der religiöse Grundakt, wie er heute angesichts, wir würden mit Habermas sagen, nach metaphysischen Wissenschaftskultur noch verantwortbar scheint, kann eben nicht der eines theoretisch fundierten Einverständnisses sein. Ein Einverständnis, das in der öffentlich zugänglichen, wissenschaftlich erforschbaren Welt objektive Spuren Gottes zu finden glaubt. Das ist nach Schlette nicht mehr möglich. Eine angemessene, nennen wir sie nachmetaphysische Religiosität, manifestiert sich Schlette zufolge vielmehr in einer Haltung des Nicht-Einverstandenseins. Also das ist das, was eben auch an den Figuren von Camus so reizt. Das ist eben sozusagen nicht die Entspannung, die Gelassenheit, den Frieden finden, sozusagen alles in einem sehen, sondern es ist gerade die Haltung des Protests, also das Gegenteil von Pietät, die Auflehnung, die eigentlich sozusagen den originären, heute noch möglichen religiösen Akt kennzeichnet, nach Schlette. Also nach metaphysischer Religiosität hat bestenfalls, also wenn sie überhaupt noch möglich ist, gewissermaßen ja, den Geschmack oder das Merkmal des Nicht-Einverstandenseins. Das ist Protest, Auflehnen, Protest gegen das Gegebene, gegen das unterstellte Sinnganze. Darin liegt übrigens auch dann das Wahrheitsmoment der Religion gegenüber dem Positivismus. Also Religion hat durchaus die Kompetenz, ja, wie soll man sagen, kritischen Einspruch zu üben gegen Positivismus oder Naturalismus oder neuen Materialismus, wie man sie das nennen wollen, also die Annahme, dass es sozusagen nur materielle, physikalische Gegenstände gibt und dass alles in der Weise moderner empirischer Wissenschaften erklärt werden kann. Also Religion hat durchaus sozusagen oder verkörpert die Haltung eines legitimen Protests gegenüber dem Totalitätsanspruch, oder man sagt positivistischen, heute vielleicht naturalistischen oder physikalistischen Denkens. Aber diese Legitimität des Einspruchs besteht nicht darin, dass die Religion sich auf eine bessere, überlegenere Metaphysik, also auf eine bessere Hintergrundtheorie beziehen kann, als der Positivismus, sondern es ist gewissermaßen der Protest gegen ein zu vorschnelles sozusagen Einverstandensein mit der Welt, das eben durch eine Großtheorie abgesichert wird. Also dahinter steckt eigentlich diese Auffassung, die auch viele in der Gegenwart äußern, dass diese, ja, sagen wir mal, ontologischen oder metaphysischen Basisannahmen, die der Scientismus oder der Naturalismus macht, also Behauptung, dass alles, was es gibt, gesagt werden kann, entdeckt werden kann im Modus der empirischen Einzelwissenschaften, dass diese Haltung gewissermaßen zu einer Ersatzmetaphysik geworden ist. Sie ist an die Stelle der klassischen Metaphysik geworden, die Einzelwissenschaften, sozusagen alles aus den Einzelwissenschaften gewinnen philosophische Beobachter, das sind in der Regel nicht die Einzelwissenschaftler selbst, sondern es sind philosophische Beobachter einzelwissenschaftlicher empirischer Praxis, die daraus eine, wenn Sie wollen, neue Ontologie basteln, eine neue Lehre darüber, was es gibt, und eine neue Lehre entwickeln, was die eigentliche und einzig mögliche korrekte, rationale Haltung zu allem ist. Also der Positivismus, der Naturalismus als neue Metaphysik. Wenn Religion Protest ist, Auflehnung gegen falsche Ganzheiten, gegen falsche, auch ruhig stellende pietistische Pietät, dann ist Religion auch der Protest gegen jede Form von Metaphysikersatz, wie sie eben auch in positivistischer, naturalistischer Gestalt auftritt, nach Schlette. Als ein solcher Widerspruch gegen das positivistische Selbstmissverständnis von Wissenschaftlichkeit repräsentiert die religiöse Protesthaltung dann einen zutiefst humanen Grundakt. Also Schlette sieht durchaus, dass Religionsphilosophie, wenn es Philosophie sein soll, eine Art der, nun sagen wir es, Rechtfertigung der Annahme, dass es einen Gott gibt, liefern muss. Eine Rechtfertigung, die nachvollziehbar ist für diejenigen, die diese Annahme nicht glauben. Sonst wäre es ja eben einfach Theologie. Aber diese Rechtfertigung, könnte man sagen, der rationalen Verantwortung des religiösen Grundaktes kann eben nicht auf dem Wege einer Metaphysik erfolgen. Also dass man zeigen kann, das, woran da geglaubt wird, ist in einem objektiven Sinn wahr und gegeben. Es geht eher darum, die Rationalität dieses religiösen Grundaktes verständlich, nachvollziehbar und akzeptabel zu machen, auch für diejenigen, die diesen Akt nicht sozusagen performativ vollziehen, die ihn nur beobachten, die eben agnostisch enthaltsam bleiben. Und das gewissermaßen die humane von allen, unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht, die humane Charakteristik, damit das, wie wir wollen, die allgemeine Dienstfunktion des religiösen Grundaktes besteht, nach Splette, liegt eben in diesem Protest gegen eine falsche, metaphysisch abgesicherte Pietät, eine metaphysisch abgesicherte Gesamttheorie von allem, die sich dann mit der Welt beruhigt, so wie sie ist. Also als Religion richtig verstanden, so wie sie heute noch möglich ist unter nachmetaphysischen Bedingungen, ist Protest gegen das Gegeben, Protest gegen die metaphysische Annahme, dass es einen Sinn Ganzes gibt, für das ich eine wissenschaftliche Erklärung geben kann. Und so verstanden ist Religion dann eben wirklich auch Antimetaphysik und damit auch eine Haltung, die sich gegenüber dem Positivismus oder Naturalismus als neue Metaphysik richtet. Dies ist, also dass darin die eigentliche Aufgabe oder die eigentliche Funktion von Religion besteht und ihr möglicher Beitrag zur Humanität unter Bedingung einer modernen Wissenschaftskultur, das ist ja auch eine alte Einsicht oder eine alte Auffassung der klassischen kritischen Theorie, also Frankfurter Schule, wie sie Horkheimer artikuliert hat und wie sie dann von Habermas so seit den späten 80er Jahren wieder aufgegriffen worden ist. Verglichen also mit diesen, wie soll ich sagen, tiefreichenden Überlegungen zur allgemeinen humanen Funktion von Religiosität, wie sie unter Bedingungen moderner Wissenschaftlichkeit noch möglich und vertretbar ist, und verglichen mit diesen Überlegungen ist dann in der Tat der neue scientistische Atheismus gewissermaßen dann doch banal und auf eine gewisse Weise naiv, weil er eben, und das wirft, das sieht man, wenn man sich Schlette anschaut, aber auch den alten Horkheimer, weil dieser neue scientistische Atheismus die philosophische Tiefendimension unserer objektiven intellektuellen Situation, also nicht das, was der Einzelne glaubt, sondern was objektiv sozusagen noch verantwortlich geglaubt werden kann, die nachmetaphysische Aporetik nicht in ihrem ganzen Ernst begreift. Also das tut der neue scientistische Atheismus nicht. Okay, also deshalb die Erinnerung daran, dass ich interessiert jetzt nochmal von etwas altväterlich vielleicht gewordenen oder anmutenden existenzphilosophischen, Stichwort Camus, Überlegung her, nochmal der Versuch klarzumachen, dass es bei diesem Streit darüber, ob eine angemessene, wenn Sie wollen, philosophische, atheistische Haltung in einem skeptischen Agnostizismus oder eben in einer militanten Religionskritik bestehen sollte, dass dahinter eben nicht nur, oder dass damit verbunden nicht nur ontologische und erkenntnistheoretische Spezialfragen sind, das natürlich auch, sondern letztlich der Kampf darum, wie in einer von der Wissenschaftlichkeit, von den Prinzipien öffentlicher Vernunft und Rechtfertigung geprägten Kultur bestimmte Haltungen, bestimmte Optionen, bestimmte Annahmen gerechtfertigt werden können und wie man zu ihnen philosophisch, das heißt mit allen oder mit allgemeinen, von möglichst allen nachvollziehbaren begrifflichen Mitteln Stellung nehmen. Okay, ich habe dann gedacht, weil mich das sehr stark an Horkheimer erinnert hat und an diese auch skeptische Haltung gegenüber der Religiosität, die man selbst nicht zu vollziehen bereit ist oder vollziehen kann, aber die Einsicht in die auch kritische Funktion der Religiosität gegenüber einer Totalisierung des Positivismus, eines Feiers des Scientismus, weil ich das daran erinnert habe, dachte ich, ich denke nochmal sozusagen laut mit ihm, was ich also nach dem Horkheimer interessant finde. Ich habe das jetzt lange nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dass sozusagen in Frankfurt über Horkheimer sprechen, ist immer so die berühmten Eulen nach Athen tragen, aber wir reden hier in der Tat von den 70er Jahren und noch früher, und wer liest das Zeug noch, und vielleicht ist er nicht übertrieben oder nicht redundant, dann auch hier in so einem Kontext nochmal dran zu erinnern. Also, vielleicht merkt das auch ganz trivial, also vergeben Sie mir, wenn ich jetzt sozusagen wirklich solche quasi Wikipedia-Trivialitäten erstmal ausbreite über Horkheimer, aber das ist ja vielleicht wirklich etwas, womit nicht jeder von Ihnen sozusagen jetzt im Alltag in seiner philosophischen Grundbildung so mit sozialisiert worden ist. Also, so viel dürfte ja klar sein, nach wie vor, ich mache mal eine Klammer auf, also es ist vielleicht, das ist jetzt auch gerade lebensgeschichtlich durch eine gewisse Sentimentalität motiviert, mich jetzt nochmal mit der klassischen kritischen Theorie auseinanderzusetzen, denn am Sonntag rumst es, ja, da wird der Turm gesprengt. Ja, also da geht sozusagen eine Form, sozusagen eine typisch, wenn Sie wollen, charakteristischen linken Form westdeutscher Philosophie, eigentlich die Art von Philosophieren, wie man sie eben in diesen beschriebenen 70er und 80er Jahren mit Frankfurt verbunden hat, ja, die wird sich in Staub auflösen, da wird nichts mehr übrig sein im Sinne einer manifesten Kultur. Und die einzige Art, wie Kultur dann langfristig überleben kann, ist halt eben im Gedächtnis, also indem man die Geschichte noch erinnert. Bitte? Ja, aber die allein hilft ja auch nicht. Die muss ja irgendwann auch jemand mal lesen und vielleicht auch drüber reden. Ja. Gut, also deshalb, wie gesagt, ganz simpel zunächst einmal kurze Erinnerung an ein paar Grunddaten. An das, was man sozusagen im Turm damals, wenn man es geschafft hatte, mit dem Aufzug endlich nach oben zu kommen, dann in den Seminaren in den 22. Stockwerken immer gehört hat. Da es den Turm nicht mehr gibt, endlich versuche ich hier mal dran zu erinnern. Und da das Peck-Gebäude, vielleicht ist heute wieder frei, aber auch gesperrt ist, also heute mal in Frankfurter Schule hier. Also Sie wissen sicher natürlich, dass Horkheimer mit Adorno zusammen eben als Gründer oder Protagonist der sogenannten Frankfurter Schule oder philosophisch gesehen besser der kritischen Theorie gilt. Es ist, wenn wir uns über die Auswirkungen des Horkheimerschen Denkens in seiner Variante der kritischen Theorie zu religionsphilosophischen Fragen Gedanken machen wollen, vielleicht gar nicht schlecht wissen, was zum Hintergrund und Werdegang zu sagen. Max Horkheimer ja in einer jüdischen Familie aufgewachsen, in Stuttgart geboren, sein Vater war Fabrikant, Moses Horkheimer, hatte zunächst mal eine kaufmännische Ausbildung, aber heute würde man sagen Trainee, und hat jahrelang in der Fabrik seines Vaters gearbeitet und das Abitur nachgeholt, war also eigentlich erst für so eine Art Fabrikantenkarriere zur Übernahme des väterlichen Betriebs und damit auch in so einer väterlichen Identität eines Juden im Deutschen Kaiserreich diese Identität zu übernehmen bestimmt, hat sich dann davon emanzipiert und hat Psychologie und Philosophie studiert, unter anderem dann auch in der 1914 neu gegründeten Frankfurter Universität. Wurde dann 1922 hier in Frankfurt am Main promoviert in Philosophie mit einer Arbeit über Kant, über Kants teleologische Urteilskraft. Ebenfalls in Frankfurt am Main dann habilitiert, 1925, gewissermaßen eine Schrift, die mit dieser Dissertation wohl weiter ausbaut, also Kants Kritik der Urteilskraft. Und der Privatdozent wurde dann 1926 auch in Frankfurt und hier dann auch 1930 Ordinarius, also Professor für Sozialphilosophie. Wurde dann eben Direktor des berühmten Instituts für Sozialforschung 1931. Dann klar, Schließung des Instituts und Zwang zur Emigration durch die Nationalsozialisten über die Schweiz gelangt dann Horkheimer in die USA, errichtet dort an der Columbia Institute erneut das Institut für Sozialforschung und hat 1940 dann die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten und siedelte nach Kalifornien über. Dort, das werden einige von Ihnen wissen, zwischen 1942 und 1944, die intensive Zusammenarbeit mit Adorno geht weiter, in diesen Jahren das geschrieben, was dann später, das diktiert, muss man sagen, was dann später als die Dialektik der Aufklärung bekannt wurde. 1947, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ist die Dialektik der Aufklärung erschienen, zunächst in einem kleinen Verlag in Amsterdam. In Deutschland erst 1969, also in diesem berühmten Jahr, 68, 69, erst erschienen, aber natürlich kursierten vorher schon bestimmte Drucke, Versionen dieses Buchs, das 47 in Amsterdam erschienen war. 1949 kehrt Horkheimer nach Deutschland zurück, wird hier wieder Professor für Philosophie und Soziologie an der Goethe-Universität. Das Institut für Sozialforschung wird auch wieder eröffnet 1950. Und Horkheimer war dann 51 bis 53 auch Rektor der Universität Frankfurt. Also damals hatte die Universität, die damals ja auch noch städtisch war, also kommunal, keine Landesuniversität, eine Rektoratsverfassung, das heißt auch keiner war ein Rektor und kein Präsident. Da wurde, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich mir jetzt nicht notiert, wurde auch unter Horkheimers Rektorat dann die Transformation, die Überführung der damals immer noch städtischen Goethe-Universität in eine Landesuniversität überführt. Und jetzt wissen Sie ja, seit einigen Jahren ist diese Landesuniversität wieder eine Stiftung geworden, eine Stiftungsuniversität. Das ist nicht ganz das kommunale Modell wie unter Horkheimer, aber doch auch eine wiederum sozusagen Anknüpfung an diese innovative, wenn Sie wollen, vorstaatliche Form der Goethe-Universität. Okay, 1959 emeritiert, schreibt aber nach wie vor dann einflussreiche Dinge, also eine sehr programmatische Schrift, die vielleicht, das ist eine Aufsatzsammlung eigentlich, die ähnlich, wie soll man sagen, einschlägig ist für die kritische Theorie, wie eben die Dialektik der Aufklärung, ist die Sammlung von Schriften Traditionelle und kritische Theorie. Die ist 1970 veröffentlicht worden, 1973 stirbt dann Max Horkheimer. Auf diese Schrift Traditionelle und kritische Theorie, also auf diese Aufsatzsammlung eigentlich, kann man sich ganz gut beziehen, wenn man, das will ich auch nochmal versuchen, ein bisschen schulmäßig zu machen, einige Grundbezüge nochmal der kritischen Theorie klar macht, um von daher dann zu überlegen, wie diese kritische Theorie gerade im Sinne Horkheimers einen Beitrag leistet zur philosophischen Analyse dieser Situation, die Schlette Aporetik genannt hat. In seiner ersten Antrittsrede als Direktor des Instituts für Sozialforschung 1931 hat Horkheimer das entwickelt, was er kritische Gesellschaftstheorie nennt. Also bestimmte Programmbegriffe, die uns vielleicht jetzt so vertraut und so ubiquitär geworden sind, sind hier zum ersten Mal auch wirklich als Programmbegriffe entwickelt worden. Sozialphilosophie soll kritische Gesellschaftstheorie sein. Es geht dabei, Zitat Horkheimer, um die philosophische Deutung des Schicksals der Menschen, insofern sie nicht bloß Individuen, sondern Glieder einer Gemeinschaft sind. Also Sozialphilosophie ist, wenn Sie wollen, eine Art Anthropologie, eine philosophische Deutung des Schicksals der Menschen, aber insofern nicht der Mensch als reines Individuum, sondern als Glied einer Gemeinschaft thematisiert wird. Fortsetzungszitat: Sie, also die philosophische Deutung des Schicksals der Menschen, die Sozialphilosophie, Zitat, hat sich daher vor allem um solche Phänomene zu bekümmern, die nur im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Leben der Menschen verstanden werden können. Um Staat, Recht, Wirtschaft, Religion. Kurz, um die gesamte materielle und geistige Kultur der Menschen überhaupt. Also philosophische Deutung des Schicksals der Menschen, wie es in dieser Bildungssprache der Zeit ausdrückt, kann eben nicht rein methodisch individualistisch ansetzen bei dem psychischen Erleben der Einzelnen, sondern muss die Glieder einer Gemeinschaft, also den Mensch in seiner Sozialität beachten und damit auch die entscheidenden Kulturfaktoren des Menschen überhaupt betrachten. Und da nennt Horkheimer diese vier: Staat, Recht, Wirtschaft, Religion. Diese Sozialphilosophie soll aber eben keine reine Philosophie im traditionellen Sinne sein, sondern soll in Kooperation mit empirischer Sozialforschung durchgeführt werden. Also, wie Staat, Recht, Wirtschaft, Religion als Faktoren materieller und geistiger Kultur das Schicksal der Menschen, wie Horkheimer sagt, prägen, das soll in sozialwissenschaftlicher Perspektive eruiert werden. Also er zielt auf ein Programm, das ist das große Ziel gewesen des Instituts für Sozialforschung, auf eine Integration von Philosophie und Fachwissenschaft. Und deshalb war dieses Institut für Sozialforschung von Anfang an eben auch interdisziplinär aufgestellt. Es waren also Vertreter eben nicht nur von Philosophie, sondern eben von Soziologie, Psychologie, Ökonomen, Geschichtswissenschaftler, Literaturwissenschaftler und so weiter dabei. Ihr erklärtes Ziel war eine Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft als Ganzer. Was Horkheimer gerade in den Jahren sozusagen bis zur Vertreibung im Exil und auch in den ersten Exilsjahren, also 1932 bis 1941 in diesem Jahrzehnt vor allen Dingen versucht hat, ist so etwas wie eine materialistische Theorie der Gesellschaft zu entwickeln, in der Philosophie als eine sozusagen reine Beschäftigung begriffen, transformiert wird in eine Theorie der Gesellschaft. Dieses Programm aber, also die Transformation von Philosophie, wenn Sie wollen, in Sozialphilosophie und die Transformation von Sozialphilosophie in interdisziplinäre Gesellschaftstheorie, dieses Programm hat Horkheimer in der Nachkriegszeit, also nach der Rückkehr nach Frankfurt, nicht mehr weitergeführt, zumindest nicht offensiv weitergeführt. Und seine programmatischen Arbeiten, die eigentlich diesen Geist, also der Versuch, Philosophie mit empirischer Sozialwissenschaft im Sinne eines kritischen Programms, einer kritischen Reflexion, wenn Sie wollen, des gesellschaftlichen Seins des Menschen etablieren wollte, diese Programmschriften, die diesen Geist sozusagen repräsentieren, sind eigentlich erst auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung auf Deutsch erschienen. Also nochmal Dialektik der Aufklärung 69 und traditionelle und kritische Theorie 1970 erst erschienen. Was aber in den letzten Jahren gewissermaßen von Horkheimer viel offensiver betrieben wurde, als diese sozusagen alten Schriften, wenn Sie wollen, die an ihm vorbei eine gewisse Wirkmächtigkeit erzielt haben, was Horkheimer selbst offensiver betrieben hat und mit größerem Interesse, ist ein Spätwerk, das sehr stark von Schopenhauer beeinflusst ist und gewissermaßen eine Art eher metaphysisch begründeten Pessimismus erkennen lässt. Es gibt neben dem, sagen wir mal, optimistischen Fortschrittsprogramm, so hat man in der Kritiktheorie ja auch oft gelesen, Kritik im Sinne einer, des Impetus, des Überwindens falscher Verhältnisse, gibt es auch durchaus diese metaphysisch-pessimistische Haltung, die auch bei Horkheimer schon früh angelegt. Also es ist nicht so, dass er erst sozusagen altersmüde geworden ist und sich dann Schopenhauer zugewendet hat, sondern die Beschäftigung mit Schopenhauer ist eine schon sehr frühe, seit seiner Jugend prägende Auseinandersetzung. Der Terminus nun, kritische Theorie, geht in der Tat auf eine frühe Schrift von Horkheimer zurück, von 1937. Und diese Schrift heißt Traditionelle und kritische Theorie. Und im Nachtrag zum Wiederabdruck dieses Aufsatzes, dann in den 70er Jahren, unterscheidet Horkheimer rückblickend zwei fundamental verschiedene Weisen der Erkenntnis. Die traditionelle Theorie wird durch das Methodenideal von Descartes repräsentiert. Sie trennt das Subjekt der Erfahrung von den Objekten der Erfahrung. Und wer Ohren hat zu hören, der hört schon. Also hier sehen Sie schon angelegt eine gewisse Trift der Kritik an einem scientistischen oder positivistischen Wissenschaftsideal. Also die Kritik an einer Operation. Also eigentlich ist der moderne Positivismus, die moderne Wissenschaftsauffassung ein Rückfall in traditionelle Philosophie, wie sie Descartes verkörpert. Die versucht sozusagen einen neutralen Standpunkt der Beobachtung und Beschreibung zu gewinnen. Also das Methodenideal von Descartes als Repräsentant dessen, was Horkheimer traditionelle Theorie nennt, diese Auffassung trennt das Subjekt der Erfahrung von den Objekten der Erfahrung. Und diese Trennung ermöglicht dann auch den Erfolg der traditionellen Theorie. Also man kann objektiv Prozesse beschreiben und den subjektiven beschreibenden Faktor gewissermaßen wegkürzen. Daher orientiert sich die traditionelle Theorie am Verfahren der Hypothesenbildung und an der Verifikation oder Falsifikation von Tatsachenbehauptungen. Das Prinzip der traditionellen Theorie ist deshalb Widerspruchsfreiheit und Einstimmigkeit von Sätzen. Sie orientiert sich, also die traditionelle Theorie orientiert sich am Modell naturwissenschaftlicher Verfahren, an den Standards von Exaktheit und überträgt diese Verfahren, dieses naturwissenschaftliche Methodenideal auf die Gesellschaftswissenschaft. Das heißt, die erkenntnistheoretische Trennung von Subjekt und Objekt wiederholt damit die gesellschaftliche Trennung von Individuum und Gesellschaft, von passiven und aktiven Elementen der Erfahrung, von Beherrschten und Herrschenden. Außerdem unterstellt die traditionelle Theorie das Gegebensein einer objektiven Natur, die in beschreibender Einstellung zugänglich sein soll. Also die Pointe ist eigentlich zu sagen, dass, ähnlich wie wir das bei der Kritik der Pietät hatten bei Schlette, dass das moderne Naturwissenschaftsideal, das vorweggenommen wird oder das ermöglicht wird, das, was man traditionelle Theorie nennen kann, also traditionelle metaphysische Philosophie, wie bei Descartes, dieses Ideal ist eigentlich von seiner Haltung her strukturanalog zur modernen Wissenschaftlichkeit Es sind beide, alte Metaphysik und neue Wissenschaftlichkeit gehen beide davon aus, dass es eine objektive Beschreibung der menschlichen Natur, der menschlichen Gesellschaft, der menschlichen Verhältnisse gibt, die gewissermaßen zur Verfügung steht, ohne den subjektiven Faktor und so weiter zu berücksichtigen. Und dies ist, wenn es gerade ein Modell wird zur Beschreibung, Erklärung gesellschaftlicher und kultureller Verhältnisse, so etwas wie eine Selbstobjektivierung. Menschen, die immer Bedürfnisse, Interessen haben, in konkreten Situationen leben, die von Machtverhältnissen, von Deformationen, von Pathologien gekennzeichnet sind. Menschen, die diesen Faktum, also diese Faktoren, die sie ganz wesentlich in ihrer Identität prägen, ausblenden und glauben, sie könnten sich in einer objektiven, neutralisierenden Weise beschreiben und sagen, unterwerfen sich nur den gegebenen Verhältnissen. Also der Versuch, die gegebenen Verhältnisse möglichst objektiv in der Ausblendung sozusagen subjektiver Interessen, Verletztheiten, Erlebnisse zu beschreiben, ist eine Affirmation der objektiven Verhältnisse, so wie sie sind. Also eine quasi objektivistische Beschreibung der menschlichen Natur, gerade in ihrer gesellschaftlichen Situiertheit, verkennt, dass Natur für Menschen immer, mit Aristoteles gesprochen, zweite Natur ist. Also was wir als Natur erleben, als auch unsere innere Natur, unsere Interessen, unsere Bedürfnisse, unsere Hoffnungen, unsere Ängste, diese innere Natur ist auch immer durch Prozesse von Arbeit angeeignet, durch Prozesse der Bildung, der Inkulturation und so weiter und auch der Deutung unserer inneren Vorgänge. Die innere, soziale und die objektive Natur ist gewissermaßen immer im Widerspruch. Der Mensch ist eben gleichzeitig ein Teil der Natur und gleichzeitig Beobachter der Natur. Und er kann sozusagen die Reflexion der inneren Natur, das, was er ist, was er fühlt, was er sein will, nicht vollständig im Modus einer objektiven Beobachtung der Natur. Also man verliert etwas, oder es ist eine Verblendung zu glauben, man könne dann die Reflexion über die eigene innere Natur so anstellen, als könne man gewissermaßen zum neutralen naturwissenschaftlichen Beobachter seiner selbst werden. Das ist ein großes Glücks- und Entlastungsversprechen der objektivistischen Naturwissenschaften. Und insofern treten sie auch an die Stelle sozusagen des Entlastungs, des Pietätsversprechens der alten Metaphysik, nach dem Motto, ich gebe dir eine objektive Beschreibung über die Natur des Menschen und du hast dann ein Verhalten oder du musst dann dein Verhalten nur noch die Einsicht in die objektive Wahrheit und die Natur des Menschen ratifizieren, ihr folgen. Dieses Entlastungsversprechen der klassischen Metaphysik wird nun von einer scientistischen Haltung eingenommen, die verspricht die Wahrheit, wenn Sie wollen, um die soziale Natur und die psychische Natur rein deutungsfrei, ohne subjektive Beimengung, eben eine objektiv beschreibende Einstellung gewinnen zu können. Damit wird eben vergessen, dass der Mensch eben nicht nur Beobachter, sondern eben selbst Teil der Natur ist und dass das, was er ist, er auch immer ist als Gestalter von Naturprozessen und nicht nur als Resultat von Naturprozessen. Die kritische Theorie wird daher als eine praktische Philosophie verstanden, der es auf die Reflexion sozusagen der wahren formierenden Kräfte der menschlichen Natur ankommt, diese Natur nicht einfach als etwas Gegebenes und objektiv Beschreibbares versteht. Und das ist sozusagen eigentlich klassische Aufklärung, die Faktoren zu kennen, die einen prägen und diese Faktoren auch tatsächlich bewusst zu gestalten, nicht in einer quasi objektiven Einstellung nur zu konstatieren. Also geht es um Aufklärung mit dem Ziel der Selbstbestimmung. Auch wenn die kritische Theorie jetzt Theorie heißt, das heißt eigentlich methodisch streng aufgebaut ist und die Ideale der Exaktheit der klassischen Theorie übernimmt, also kritische Theorie soll schon Theorie sein, ihre Ergebnisse sollen überprüfbar sein, so tut sie dies, also die Einnahme der Ideale der Exaktheit auf einem anderen Boden nach Hocken. Und dieser Boden ist durch das veränderte praktische Interesse bestimmt. Und dieses Interesse ist laut Horkheimer nichts anderes als der materialistische Inhalt des idealistischen Begriffs der Vernunft. Also Vernunft heißt, das haben wir sozusagen in Kant gesehen, Sie erinnern sich, Horkheimer wurde mit Arbeiten über Kant promoviert und habilitiert. Kant ist Begriff der Aufklärung, vernünftig sein heißt autonom sein, heißt selbstbestimmt sein. Und diese Selbstbestimmung setzt aber voraus, dass man die wirklichen realen Faktoren unserer Bestimmtheit und unserer Bedingung kennt. Das heißt, die Grundidee der kritischen Theorie, kann man sagen, besteht in der Idee, dass die klassische Vernunftkritik, wie wir sie von Kant kennen, zusammenfällt oder kooperiert mit einer Kritik der Gesellschaft. Also Vernunftkritik ist durchaus im Sinne Kants zu verstehen. Es ist die philosophische Grundaufgabe, die Grenzen der Vernunft zu bestimmen und zu vermessen. Es ist ein kritisches Geschäft, das nur die Vernunft selbst tun kann. Also Kritik der Vernunft ist immer auch Selbstkritik. Kritik der Vernunft ist Genitivus Objektivus und Subjektivus zu lesen. Vernunft ist selbstreflexiv, aufklärisch. Vernünftige Praxis ist immer Selbstkritik und damit ist eben auch ein Verständnis von Vernunft abgewehrt, welches Vernunft eben nur auf objektiv, empirisch überprüfbare Beschreibung reduziert, auf technisches Denken, auf instrumentelle Naturbeherrschung oder Klugheit zu überlegen. Und dieses praktische Interesse an sozusagen einer realen Selbstbestimmung, einer realen Selbstkritik, ist, wenn man es jetzt auf den gesellschaftlichen Raum überträgt, das Interesse an der Aufhebung von Unrecht. Und das unterscheidet dann das Projekt der kritischen Theorie, wie Horkheimer in diesem frühen Aufsatz sagt, von dem, was er bürgerliche Wissenschaft nennt. Also einer positivistischen Fachwissenschaft, aber auch von einer traditionellen Metaphysik, die von der Welt und sozusagen dem, was uns die Einzelwissenschaften über der Welt sagt, absieht. Das heißt, kritische Theorie unterscheidet sich von zwei grundlegenden Formen bürgerlichen Denkens, wie Horkheimer das sagen würde, und das sind eben Metaphysik auf der einen Seite und Positivismus auf der anderen Seite. Also, hier haben Sie sozusagen mein Vorschlag, das Programm der kritischen Theorie durchaus zu lesen vor dem Hintergrund einer Kritik der Pietät, wie sie Schlette 1970, gleich Jahr in der traditionellen kritischen Theorie, dieser Aufsatzsammlung erschienen ist, formuliert hat, dass es gewissermaßen ein Spiegelbild gibt oder ein Spiegelverhältnis gibt zwischen einer traditionellen Metaphysik als Großtheorie vom Ganzen und einer dem positivistischen Versprechen, die Welt im Ganzen, in der wir leben, die Natur und die Gesellschaft, in der wir leben, in einer objektiven Einstellung erklären zu können. Nur wenn diese beiden sozusagen Optionen ablehnen, dann entsteht der Raum für das, was dann Horkheimer und auch Schlette, gewissermaßen geistesverwandt, einen skeptischen Atheismus genannt haben oder einen methodischen Agnostizismus. Okay, ich würde jetzt gerne eine kleine Pause machen wollen und würde den Rest nach der Pause dann dazu nutzen, nochmal kurz ein bisschen mehr zu sagen zur Kritik an der Metaphysik einerseits von Horkheimer und an der Kritik des, was er Positivismus nennt, also des Zientismus, und ihn dann einem letzten Schritt an die, wie ich finde, ganz eindrücklichen Überlegungen erinnern, die Horkheimer dann zur Rolle der Religion gesagt hat. Also wenn es weder eine metaphysische Absicherung noch eine positivistische, zientistische Totalwiderlegung von Religion gibt, welchen Ort hat dann Religion in einer Kultur, auf die kritische Theorie reflektieren soll? Also noch eine kurze Pause und dann weiter. Ja, dann komme ich fort, meine Damen und Herren. Nur kurze Erinnerung, ich hatte also begonnen mit Heinz-Robert Schletter, einem vielleicht nicht mehr so bekannten Religionsphilosophen, der in den 70er Jahren zwei interessante Bücher vorgelegt hat, Aporie und Glaube und skeptische Religionsphilosophie. Und ich habe ihm Schlette präsentiert unter dem Titel, der für unsere Vorlesung heute hier einschlägig sein soll, nämlich die Frage, wie kann ein methodischer Atheismus oder eine agnostizistische Haltung gerechtfertigt werden, sozusagen als eine Mittelposition zwischen Positionen, die Entschiedenheit verlangen, die also der Meinung sind, dass mit wissenschaftlichen oder metaphysischen Mitteln für die Annahme Gottes eben argumentiert werden kann, oder für scientistische Haltungen, die der Meinung sind, dass vor dem Hintergrund einer naturwissenschaftlich geprägten Welt sich die Irrationalität solcher religiöser Annahmen eindeutig gezeigt werden kann. Zwischen beiden Haltungen, der traditionellen Metaphysik und der sagen wir, modernen naturalistischen Weltauffassung, gibt es nach Schlette ein Komplementaritätsverhältnis, das er Pietät nennt. Also beide wollen gewissermaßen eine theoretische Handlungsentlastung, wollen uns aus dieser Aporetik befreien, in der wir handeln müssen unter Bedingungen des nicht absolut Wissenkönnens, sondern sie versprechen uns eine sozusagen wasserdichte Großtheorie von allem, die uns dann auch das gute Gefühl geben soll, dass alles in Ordnung ist und dass wir die richtigen Optionen getroffen haben, die uns also vor dem Risiko einer Entscheidung, auch einer existenziellen Grundentscheidung entlasten können. Und das geht nach Schlette aber an dem Grundcharakteristikum des religiösen Aktes, dass eben eine Festlegung unter Risiko ohne metaphysische oder scientistische Absicherung darstellt, vorbei. Nun, ähnliche Motive findet man, so denke ich, in der zumindest hier in Frankfurt ungleich prominenteren philosophischen Haltung oder den philosophischen Beiträgen von Horkheimer. Auch hier kann man sich eben gerade das Grundprogramm der kritischen Theorie klar machen, dass sie sich gegen zwei Extreme gleichzeitig wendet, die eigentlich dieselben Positionen sind, die auch Schlette aufgespießt hat. Einmal Metaphysik und das andere Mal Positivismus der Fachwissenschaften. Beides sind letztlich theoretische Haltung, die nach Horkheimer traditionell sind, weil sie Theorie eben verstehen als eine objektive Beschreibung, als eine passive Kontemplation, die den subjektiven Faktor, also denjenigen, der da Wissenschaft betreibt, derjenigen, der da was wissen will, diesen subjektiven Faktor in seiner Interessengeleitetheit, in seiner Geprägtheit, in seinem Triebschicksal gewissermaßen versucht, methodisch auszublenden. Also kurz nochmal ein paar Stichworte, vielleicht auch ein bisschen den Theorie-Sound der kritischen Theorie paraphrasierend, um dann auf das zu kommen, was Horkheimer über Religion sagt. Also, traditionelle Theorie hat zwei Versionen. Einmal wirklich die traditionelle Theorie, wenn man so will, in Form der Metaphysik und auch des philosophischen Idealismus, also Hegel als große Gegenfigur, als die letzte Sattelhöhe in der Metaphysik. Diese traditionelle Theorie, gerade in Gestalt des Idealismus, wird von Horkheimer kritisiert, denn dieser Idealismus, diese Metaphysik ist nichts anderes als die metaphysische Ergänzung eines geistlosen intellektuellen Zustandes, eines geistlosen Zustandes, wie er sich in den positivistisch operierenden, rein affirmativen, rein auf Beherrschung zielenden Fachwissenschaften zeigt. Eine solche traditionelle Philosophie legitimiert nur den geistlosen Zustand. Sie kritisiert ihn zwar auch, aber auf eine gewissermaßen ohnmächtige Weise, da sie die fachwissenschaftlichen Begriffe mit den Ökonomie, Soziologie, Psychologie, auch die Pädagogik arbeitet, nicht in Frage stellt. Sie akzeptiert diese Begriffe, will aber sozusagen eine metaphysische Ergänzung einklagen oder einfordern. Das heißt, durch ihre Ergänzung, durch die metaphysischen Begriffe soll das geleistet werden, was den positiven Wissenschaften abgeht, Klärung der Sinnfragen, Ableitung des moralischen Handelns aus obersten Prämissen, Explikation von Erlösungswegen, Wegen, Befreiung vom Elend der Welt, Wegen zum wahren Selbst und so weiter. Also dieses Komplementaritätsverhältnis von Existenzialismus und Positivismus, wie die alten Frankfurter gesagt haben, so ein bisschen ein Echo dessen, was wir bei der Arbeitsteilung von Ian Barber kennengelernt haben, also Naturwissenschaften beschreiben, was der Fall ist. Und daneben gibt es noch andere kulturelle Institutionen, die decken uns dann mit Sinninterpretation ein. Diese metaphysischen Antworten auf den Sinn vom Ganzen bleiben aber unvermittelt, bleiben eine bloße Kompensation dessen, was die Einzelwissenschaften tun. Und das, was unsere Welt wirklich im Alltag prägt, vermittels gerade der Technik und eines technikförmigen Denkens, sind natürlich die Einzelwissenschaften. Und diese metaphysischen Sinnstiftereien ist dann etwas, was man im Sessel am Sonntag tut. Das ist sozusagen eine symbolische Heilung der Wunden, die aber ganz anderen Kräften geschlagen wird. Also in der idealistischen Metaphysik wird eine ideale Welt angenommen, hinter der oder über der wirklichen Welt positivistischer Tatsachen, aber man stellt sich dann im Alltag durchaus den Praktiken und Techniken, den erfolgsverheißenden Praktiken in der eigentlichen, realen Welt. Die positivistische Rationalität der Fachwissenschaften wird also gar nicht in Frage gestellt, sondern nur kompensiert durch eine Metaphysik, die nur ergänzen will, was angeblich fehlt, ohne dass sie die gesellschaftliche Realität, von der eben die empirischen Wissenschaften einen großen Teil ausmachen, als Ganze in Frage stellt. Teil dieses Verhängnisses sind dann natürlich auch eben die Fachwissenschaften und ihr Positivismus nach Horkheimer. Das ist die traditionelle Theorie 2, wenn Sie wollen, im modernen Gewand. Denn auch die Fachwissenschaften sind gewissermaßen traditionell und fallen zurück in den Mythos. Das ist das große Thema der Dialektik der Aufklärung, dass jede Aufklärung wieder zurück in den Mythos fällt. Also dass jede Einsicht, die gewonnen wird, die der kritischen Prüfung abgerungen wird, sofort wieder in eine neue Mythologie verfällt. Kaum habe ich etwas eingesehen, habe ich gesehen, warum ich etwas getan habe, also habe ich mir verborgene Interessen klargemacht, habe wirklich Einsicht in Herrschaftsverhältnisse, Einsicht in deformierende Bedingungen gewonnen, dann trage ich diese Einsicht sozusagen mit einem gewissen Erkenntnis- und Bekennerstolz wie eine Monstranz vor mir her und sozusagen wird die kritische Einsicht in Deformationen wird zu einem neuen Gegenstand der Verehrung. Ja. Ich feiere jetzt mein eigenes kritisches Bewusstsein und das gibt es natürlich als kollektives Phänomen, das heißt, jede Aufklärung, jede Einsicht in, sagen wir mal, knechtende, versklavende, unterdrückende Faktoren kann selbst wiederum zu einer mythologischen Rechtfertigung zum Gegenstand der Verehrung werden. Also so fällt auch die Fachwissenschaften, die in der Tat zunächst mal von einem magischen Weltverständnis zum Beispiel befreien, fällt auch in eine neue Mythologie zurück und der Grund besteht darin, dass man zum Beispiel gesellschaftliche Fakten wie Naturtatsachen interpretiert, also als Gegebenheiten und vergisst, dass eben gesellschaftliche Faktoren, Herrschaftsverhältnisse, politische Verhältnisse eben etwas Gemachtes sind, hinter denen sich immer auch Herrschaft und damit auch Unrecht verbirgt. Und dieses Unrecht kann man Horkheimer zufolge nur entschlüsseln, wenn man die gesellschaftliche Konstitution dieser Tatbestände kritisch analysiert und das heißt unter dem Gesichtspunkt einer besseren Praxis. Also wie Vernunftkritik bei Kant ja auch schon teleologisch ist, also die Vernunft soll sozusagen nur das bestehen lassen, was einer kritischen Prüfung standhält. Dahinter steckt, wenn Sie wollen, ja ein altes sokratisches Ideal, dass das geprüfte Leben das Bessere ist, als das einfach nur vor sich hin reproduzierte. Und so ist auch eine kritische Prüfung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse darauf sozusagen fokussiert, dass bessere Verhältnisse errichtet werden. Dieser sozusagen auf bessere Verhältnisse zielenden Reflexion verweigern sich nach Horkheimer die positiven Fachwissenschaften und sie machen sich deshalb der Verfestigung der bestehenden Verhältnisse klar. Also, alter Streit, auch heute noch in Psychologie und Pädagogik, ob sie sagen, ja, eine Psychologie und eine Pädagogik sind insofern eine emanzipatorische Pädagogik, in der sie ein bestimmtes Ideal gesellschaftlicher Verhältnisse vor Augen hat, zu denen dann Erziehung ein Beispiel leisten will, oder ob sie sagen, naja, Pädagogik ist vor allen Dingen eine Ausbildungstechnik, in der es darum geht, Menschen fit zu machen für die Märkte des 21. Jahrhunderts, sie zu guten Lernmaschinen zu dressieren. Also das werden wir jetzt auch merken, so Kritik der Pädagogik in pseudo-kritischen Theorie-Sound. Aber das sind sozusagen die Vorurteile, die sie haben. Ja, also das auch Pädagogik eigentlich kaum mehr eine philosophische Wissenschaft ist, sondern ein Ableger der Kognitionswissenschaften, eine Laborwissenschaft geworden ist, eine Konditionierungswissenschaft geworden ist. Das wären so klassische Kritikpunkte an der gegenwärtigen Pädagogik von jemand, der so aus der kritischen Theorie herkommt. Also, das Bildungsideal misst sich nicht mehr an einem Zustand größerer Freiheit, gerechterer Verhältnisse, sondern misst sich am technischen Ideal der besseren Angepasstheit an schon gegebene Bedingungen. Das wäre dann eine gute Schule. Eine Frage, was man so lernen kann. Okay, also die sozusagen positivistischen Wissenschaften verschließen sich einer Reflexion über die Verflechtung von Wissenschaft und Herrschaft. Also wer definiert in welchem Interesse, was als eine Bildungskompetenz gilt und als Soft Skills und Hard Skills, die wir brauchen. Wer braucht hier welche Skills? Also dieser Reflexion verschließen sich bestimmte Einzelwissenschaften und indem sie das Ideal der Werturteilsfreiheit feiern und damit machen sich, so eine klassische linke Kritik eben im Sinne der kritischen Linie, machen sich zu Erfüllungsgehilfen der herrschenden Interessen. Die kritische Theorie, so der alte Horkheimer, ist an einen Vernunftbegriff orientiert, im Gegensatz dazu, der eben nicht in Herrschaftstechnik, in Zweckmittelrationalität aufgeht. Es geht darum, die Gesellschaft, in der man lebt, selbst zu begreifen und nicht nur einfach sich in ihr klug einzurichten. Solange also gesellschaftliche Totalität nicht vergegenwärtigt, nicht aufgeklärt wird, sie unbewusst und unbegriffen bleibt, solange werden die Sozialwissenschaften weder eine theoretische Einsicht hervorbringen, noch wirklich gute Daten generieren können. Ihre Begriffe und Kategorien an einer solchen unkritischen Gesellschaftstheorie sind dann bloß Verdopplung und Wiederholung dessen, was schon der Fall ist. Also kurz gesagt, kritische Theorie will so etwas sein wie wahre Aufklärung, aber jetzt keine Aufklärung im Sinne des reinen idealistischen Denkens, dass wir uns einen idealeren, freieren, vernünftigeren Menschen in irgendeiner Weise denken, sondern es soll Aufklärung im Medium der Wissenschaft sein, also was da begriffen wird über die sozusagen menschliche Lebensbedingung soll auf eine Weise begriffen werden, die wissenschaftlich belastbar ist. Und es soll auf eine Weise begriffen werden, die wirklich einen praktischen Beitrag leistet zur Veränderung unserer Lebensverhältnisse. Also dass wir wirklich sozusagen zum Herren unserer selbst werden und so weiter. Also kritische Theorie will wahre Aufklärung sein im Medium der Wissenschaft und der verändernden Praxis in Form einer, wenn Sie wollen, psychologisch-soziologischen und engagierten Aufklärung. Die kritische Theorie weist lineare, kausale Verständnisse zurück, also in dem Sinne unterscheidet sich auch vom Vulgärmarxismus, das sozusagen ein rein kausales Verhältnis gibt von ökonomischer Basis und kulturellem Überbau. Die Dialektik der Aufklärung radikalisiert eigentlich sozusagen das komplizierte Verhältnis von Kultur auf der einen Seite und ökonomischen Faktoren andererseits. Das führt auch gewissermaßen zu einer gewissen Melancholie, die man Horkheimer und Adorno attestiert hat, gerade im Blick auf die Dialektik der Aufklärung, also dass jeder Versuch der Aufklärung wie eine neue Mythologie umschlägt, dass diese Verhältnisse sozusagen eben nicht einfach positivistisch kausal analysiert werden können und dass auch Befreiung, gesellschaftliche Befreiung nicht wiederum wie ein kausales technisches Programm einfach exekutiert werden kann. Also dass es sozusagen auch im klassischen Marxismus noch einen Restpositivismus gibt. Ich muss sozusagen nur die Gesellschaftsmaschine nur richtig durchschauen, dann kann ich sie auch programmieren hin auf eine bessere Praxis. Auch das ist sozusagen zu simpel gedacht. Und die Simplizität dieses Denkens schlägt dann wie jedes simple Denken dann oft wiederum in Grausamkeit. Und das ist die besondere sozusagen Melancholie produzierende Erfahrung, die sich in der Dialektik der Aufklärung artikuliert, dass diesen sozusagen eher ein skeptisch werden gegenüber dem frühen, in den 30er Jahren artikulierten Impuls der kritischen Theorie, die sich von der traditionellen unterscheiden kann. Die Skepsis, dass vielleicht doch jeder Aufklärungsimpuls sozusagen zwangshaft umschlägt wieder in neue Mythologie und dass es daraus kein Entrinnen gibt. Und natürlich hat man das dann oft auch die realgeschichtlichen Faktoren benannt, die diese Düsternis produziert haben. Das ist natürlich die Erfahrung des Scheiterns, gerade der deutschen Arbeiterbewegung, der deutschen Demokratie in Gestalt des Nationalsozialismus, des Faschismus auf der einen Seite Das ist aber auch das Umkippen der anderen großen Befreiungsbewegung, Kommunismus in Stalinismus. Und der dritte Faktor, was man oft gesagt hat, das ist der kalifornische Faktor, also das Kennenlernen der amerikanischen Kulturindustrie. Ja. Faschismus und Stalinismus sind wir los, Hollywood kriegen wir nie mehr los. Das bleibt ubiquitär, sozusagen der Faschismus mit dem Lächeln um sich, ja, die freundlich daherkommende Verflachung. Was ja dann so weit geht, dass man sagt, Adorno haben selbst keinen Jazz gemocht. Aber da gibt es eine schöne Anekdote von Volker Kriegel, können Sie, gibt es eine schöne Aufsatzsammlung über Anekdoten von verschiedenen Titanic-Autoren über kritische Theorie, Hegel und Schach. Lesen Sie das mal, das ist ganz wunderbar und amüsant. Aber ernsthaft zurück, es bleibt gewissermaßen eine gewisse Aporetik. Und das bringt jetzt nun die Skizze des Horkheimerschen Denkens wieder, so habe ich zusammen mit der Ausgangssituation bei Schlette, Aporetik, dass bei aller sozusagen Programmatik oder auch einem programmatischen Pathos, dass der klassische philosophische Aufklärungsimpuls in eine durch empirische Sozialwissenschaften zumindest geleitete oder begleitende gesellschaftliche Praxis umgesetzt werden kann, in eine reale Befreiung, dass dies in eine gewisse Skepsis umschlägt. Und die Frage ist, wenn wir also auch nicht auf eine kritische Gesellschaftstheorie und ihre Kraft zur Anleitung oder Herbeiführung besserer Verhältnisse vertrauen können, wo sind wir dann? Sollen wir dann vielleicht doch unser Heil in den positivistischen Einzelwissenschaften suchen oder sollen wir uns doch wieder zurückwenden in die klassische Metaphysik? Also wer sagt uns doch dann, wo wir sind? Nun, soll heißen, das, was in früheren Schriften vielleicht noch präsent war, also die Hoffnung, dass es vermittelt durch kritische Aufklärung dann zu einer Versöhnung kommen kann zwischen, wenn Sie wollen, Mensch und Natur, Subjekt und Objekt, das tritt bei dem späten Horkheimer immer wieder zurück. Die Hoffnung auf Befreiung weicht einem eher nüchternen Standpunkt. Und jetzt kommt das Interessante, was gerade auch von Theologen in den 70er und 80er Jahren immer wieder gerne aufgespießt wurde. Allein in der religiösen Sehnsucht nach dem ganz Anderen, eine berühmte Formulierung aus einem sehr bekannten Interview mit Max Horkheimer, allein in der religiösen Sehnsucht nach dem ganz Anderen vermag sich noch eine sozusagen angemessene Reaktion auf die massenhaften Erfahrungen des sinnlosen Leidens artikulieren. Und lässt sich so etwas, denken Sie an Schlette und Religiosität als Empörung, also lässt sich sozusagen noch so etwas wie ein Impuls der Empörung gegen eine falsche, verwaltete, rein technokratische Welt artikulieren. Also wenn es die klassische Metaphysik als Glauben an eine Hinterwelt blamiert hat, wenn uns auch der Scientismus keine sozusagen Anleitung gibt zu einer wirklichen kritischen Reflexion, weil wir uns dann sozusagen in einer rein äußerlichen, objektivistischen Weise beschreiben, wenn aber auch das alte Programm der kritischen Theorie, das ein Verbund von Einzelwissenschaften und Philosophie zu einer besseren Praxis leitet, was bleibt dann? Bleibt dann nur noch sozusagen dann doch wieder das philosophisch werden in einem traditionellen Sinne? Passen wir uns ganz den Wissenschaften und ihren Herrschaftstechniken an oder flüchten wir uns in irgendeine Hinterwelt? Religion ist zumindest für Horkheimer so etwas wie vielleicht die letzte Instanz, die, wie er sagt, die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, dass es zu dem Bestehenden, so wie wir es wahrnehmen und auch wissenschaftlich beschreiben, eine Alternative gibt. Das Letzte, das das artikuliert. In einer Welt, in der es keine Religion mehr gäbe, würde auch das verschwinden, so der späte Horkheimer, was man den Sinn überhaupt nennt. Dann würde sowohl in der Politik, wie auch in der Wissenschaft, wie auch in der Kultur nur noch Business bleibt. Also ein Zitat aus diesem Interview. Man wird das Theologische abschaffen, also ganz skeptisch, nicht nur ich warne, was passieren wird, sondern das wird kommen. Man wird das Theologische abschaffen. Damit verschwindet das, was wir Sinn nennen, aus der Welt. Zwar wird große Geschäftigkeit herrschen, aber eigentlich sinnlose, also langweilige. Und eines Tages wird man auch die Philosophie als eine Kinderangelegenheit des Menschen betrachten. Ernsthafte Philosophie geht zu Ende. Alles, was mit Moral, also mit dem Einspruch, mit der Kritik bestehender Verhältnisse zu tun hat nach Horkheimer, alles, was mit Moral zusammenhängt, zu Horkheimer, geht logisch letzten Endes auf Theologie zurück. Jedenfalls nicht auf säkulare Gründe, wie sehr man sich auch bemühen mag. Damit wird aber jetzt Religion oder gar Gottesglaube von Horkheimer nicht restituiert. Der Glaube an einen allmächtigen und allgütigen Gott ist ein, Zitat, kaum glaubhaftes Dogma angesichts des Grauens, das seit Jahrtausenden auf dieser Erde herrscht. Der Glaube an einen allmächtigen Gott ist unmöglich geworden angesichts dieser Welt und ihres Grauens. Also das ist Horkheimers Beschreibung einer Situation, die er eben ähnlich wie Schlette als eine Aporetik empfindet. Also es gibt keine Möglichkeit, sich sondern mit der Wahrheit des Gottesglaubens wissenschaftlich, philosophisch, argumentativ zu vergewissern. Also der Glaube an einen allmächtigen Gott ist unmöglich geworden, also intellektuell verantwortungslos. Mit dem Glauben an einen allmächtigen Gott verschwindet allerdings aber auch die Moral und der Glaube an einen Sinn, also an eine Welt jenseits reiner Erfolgsamkeit und reiner Geschäftigkeit zu ordnen. Was also bleibt, wenn wir uns nicht nur zurückentwickeln wollen zu anpassungsschlauen Tierchen, was also bleibt, ist die Sehnsucht nach dem ganz anderen, die im Kern eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist. Also, dass die Opfer, war nicht so lange her, bis der Holocaust noch vor aller Augen stand, also dass die Opfer der Geschichte ihr Recht bekommen. Die Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach Horkheimer, ist im Kern eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Danach, dass es bei dem Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht bleiben soll. Dass das Unrecht nicht das letzte Wort sein möge. Diese Sehnsucht, immer noch Horkheimer, gehört zum wirklich denkenden Menschen. Also nicht die Kompensation des Erlittenen, also Unrecht nicht wahrnehmen, von Unrecht nicht skandalisiert zu sein, denken Sie an den Arzt in der Pest von Camus, nicht hoffen, nicht sozusagen in meinem Akt der Empörung wollen, dass dieses Unrecht kompensiert wird, ist eine Selbstverkürzung. Also wer das aufgibt, so Horkheimer ganz hart und einfach maßlos, wer das aufgibt, der kann eigentlich nicht als wirklich denkender Mensch bezeichnet werden. Aber am Ende scheint der Pessimismus Horkheimers gewissermaßen zu überwiegen, dass es mit dem denkenden Menschen unweigerlich zu Ende geht. Also weil wir keinen metaphysischen Schutzzaun mehr aufbauen können gegen das Verschwinden der religiösen Substanz, wird mit dieser religiösen Substanz auch das verschwinden, was Menschen zu wirklich denkenden Menschen macht, nach Horkheimer. Es bleibt dann eben nur noch Geschäftigkeit übrig. Also wichtig ist mir zu sagen, dass es nicht einfach abgetan werden kann als eine Form von Altersresignation, denn eben schon sehr früh hat der junge Horkheimer mit Schopenhauer beschäftigt und dieser, wenn Sie wollen, dieser Strang der Mitleidsethik, des Wahrnehmens des Leidens der bedrängten Kreatur ist auch sagen, in seiner vielleicht etwas manifesteren marxistischen Phase immer ein moralischer Grundstrom gewesen. Also das Unrecht, eine zentrale Kategorie eines gehaltvollen philosophischen Denkens ist, speist sich bei Horkheimer eben auch aus dieser Schopenhauer-Schicht, das mit der bedrängten Kreatur Mitleid ist. Und deshalb ist Religion, ganz im Sinne auch von Marx, könnte man sagen, der Seufzer der bedrängten Kreatur. In der Religion wird das nicht einverstanden sein mit dem manifesten gesellschaftlichen Unrecht manifestiert. Das ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, aber auch eben der Ausdruck nach einer unbedingten Sehnsucht nach vollkommener Gerechtigkeit. Religionskritik bleibt auch für Horkheimer der Anfang und die Voraussetzung aller Kritik. Also, man muss diesen Impuls abwehren, ganz im Sinne einer Kritik der Pietät wie bei Schlette, aus diesem Protest des Unrechts, aus diesem leidenschaftlichen Willen, dass es so etwas wie eine letzte Gerechtigkeit gibt, man muss den Impuls abwehren, dadurch das sozusagen in eine metaphysische Absicherung zu transformieren, dass es garantiert ist, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Ja? Große Auseinandersetzung von Horkheimer mit Walter Benjamin, der dann sagt, auch der materialistische Geschichtsdenker muss so etwas doch wie einen Gedanken wie das letzte Gericht denken können. Dann sagt Horkheimer, nein, das ist schlechter Idealismus. Wir sind dann keine Materialisten mehr, in dem Sinne keine marxistischen und auch überhaupt gesellschaftstheoretischen theoretisch aufgeklärten kritischen Denker mehr, wenn wir uns eine Kompensation wirklich vorstellen und sie absichern wollen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen und grausam, das Wissen. Aber sich mit diesem Gedanken wiederum zu beruhigen und zum Tagesgeschäft überzugehen, ist genauso grausam. Und an dieser Apologetik müssen wir festhalten, dass ein Leben, das die Opfer nicht wahrnimmt und sich einfach damit beruhigt, dass die Opfer sind, ein flaches Leben ist, ist die eine Sache. Aber der Ausweg dann, daran zu glauben, dass eine metaphysische oder sonst wie gewonnene Absicherung der Hoffnung auf Kompensation für Erlebnisunrecht gibt, ist genauso zu verweigern. Also, Religion kann nicht restituiert werden durch Dogmatik, durch Metaphysik. Andererseits ist der Verzicht auf Religion etwas, was gewissermaßen die Gefahr einer oberflächlichen Geschäftigkeit in sich birgt, einer Welt, die dann geprägt ist durch die Ideologie von eben Geschäftigkeit, Erfolg und Komfort. Die in den religiösen Bildern und Überlieferungen gespeicherte Energie muss vielmehr in kritische Reflexion der eigenen Interessen und letztlich in eine wissenschaftliche Theorie der Gesellschaft übersetzt werden. Also das Motiv, das wir dann auch in den gegenwärtigen Schriften von Jürgen Habermas zur Religion finden, dass das, wie man sagen, das Bilderreservoir, das Narrativ, die Deutungen von gesellschaftlicher Praxis und aber auch individuellen Sehnsüchten, die in den Religionen aufgespeichert sind, in irgendeiner Weise von der Philosophie nicht vergessen werden dürfen, angeeignet, transformiert werden sollen. Und die Philosophie muss sich darauf beziehen, wenn sie, so Horkheimer, nicht der Geschäftigkeit, der Anpassung verfallen will. Sie kann aber das, was in diesen religiösen Bildern und Überlieferungen aufgespeichert ist, nicht mit philosophischen Mitteln beweisen und absichern. Also, das wäre die Gemeinsamkeit von Horkheimer und Adorno, dass neben all den, wenn Sie wollen, ontologischen und erkenntnistheoretischen Problemen, die Horkheimer ja auch, Rundschletter auch thematisieren, also Schwierigkeit nach Kant, wenn Sie wollen, und vor allem die Bedingungen moderner Naturwissenschaft, so etwas wie metaphysische Gottesbeweise zu restituieren, vor allen Dingen sich der aporetischen Grundverfasstheit unserer Situation zu stellen. Und das ist eine Aufgabe eines philosophischen Diskurses von Religion, sich gewissermaßen hier eines Urteils zu enthalten, aber auch dieses sozusagen nagende Thema, die nagende Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, ob Religion sinnvolle Praxis ist oder nicht, diese Frage aufrechtzuerhalten. Okay, also wenn Schlette und Horkheimer hier präsentieren wollen, durchaus im Sinne einer Erinnerung, eine bestimmte, den wissenschaftlichen Diskurs gerade in den späten 60ern bis noch in die späten 70er, frühe 80er hinein prägenden intellektuellen Diskurs, der vielleicht angesichts einer sehr starken scientistischen Zugehensweise in der gegenwärtigen Philosophie, sowohl in der Religionskritik wie auch in der theologischen Apologetik, vielleicht verdient wieder in Erinnerung gerufen zu werden, weil ich glaube, dass die von Schlette als Aporetik bezeichnete intellektuelle Situation nach wie vor nicht so viel unterschieden ist von der Situation, in der wir uns heute befinden. Okay, 2 Minuten für Fragen noch.
Ja, bitte. Wann werden Sie das, was Sie vorgetragen haben, wo veröffentlichen? Ich sage das deswegen, weil ich den Eindruck gewonnen hatte bisher, dass die kritische Theorie hier in Frankfurt beerdigt wird. Also was da alles so gesagt wird, auch von hohen Vertretern, ist nicht so positiv wie das, was Sie jetzt vorgetragen haben. Nach meinem Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich so auch erlebe mit diesem Versuch, da mit anderen Wissenschaften zusammenzuarbeiten, ist aus meiner Sicht nicht sehr überzeugend.
Ja, ja, das ist ja das Problem, ja, dass dann wie soll ich sagen, die Enkel und die Großeltern oft besser miteinander können als die direkten Generationen. Es hat ja auch so ein bisschen so was Peinliches, wenn man sozusagen als hier in Frankfurt Lehrender jetzt so groß ein auf Frankfurter Schule und kritische Theorie macht.
Das ist auf der einen Seite, wird das Wort sogar überholt von angesehenen Persönlichkeiten. Ja, nicht die Theorie, aber zumindest die beiden.
Das ist gut. Wenn Sie das sagen, das finde ich ermutigend. Also wenn was überholt ist, dann finde ich es gerade interessant. Ja. Ich hier so ein bisschen so auf eitel Romantik mache, dann finde ich so eine meiner Lieblingsszenen in der Filmgeschichte ist so Red Butler, ja, vom Winde verweht. Also er hält sich die ganze Zeit raus aus dem Krieg und dann, als die Südstaatenarmee eigentlich schon zerschunden und geschlagen nach Hause und dreht er dann sozusagen seine Kutsche um noch im Dandy-Luxusanzug und denkt, jetzt gehe ich auf den Krieg. Dann, wenn eine Sache verloren ist, also das fand ich bei Adorno auch immer sympathisch, ja, Solidarität mit der Physik im Augenblick ihres Sturzes. Also dann, wenn er sagt, eigentlich geht nichts mehr, dann wollen wir doch mal sehen. Ja. Also ich finde, also so ein Nähkästchen geplaudert, auch eine Sache, die mich an der Philosophie immer reizt. Also wenn alle sich so einig sind, auch in einer sozusagen unphilosophischen Kultur, dass das nichts mehr taugt, dass das überlebt, sich überlebt hat und wie wir ja alle wissen, ja, dann wollen wir doch mal sehen. Also das ist der philosophische Impuls, dann gerade mal sozusagen den Deckel hochzuheben. Wollen wir mal gucken, was noch drin ist. Also wie gesagt, ich nehme das jetzt eher als eine Ermutigung, weil in der Tat, also deshalb, wie gesagt, habe ich hier auch nichts vorbereitet. Ich habe da ein paar Sachen in der Tat für Veröffentlichung der Pipeline, ein paar kleine Artikelchen sind auch erschienen, aber ich habe vor dem Hintergrund unserer Diskussion einfach nochmal einen Schritt zurück und habe sozusagen die eigenen Bestände, sozusagen mal in den Keller gegangen, meine eigenen Lagerbestände nochmal durchgesehen und dann auch gesehen, dass eine gewisse intellektuelle Prägung hier in dieser Zeit oder durch die Philosophie dieser Zeit erfolgt ist und dass es manchmal auch schwierig ist, aufgrund einer großen auch Nähe, also sagen über die eigenen Faktoren, sozusagen der eigenen Bildungsgeschichte zu sprechen, gerade wenn es vor Ort ist. Aber wie gesagt, das war auch so mein Eindruck, dass ich dachte, naja, das ist jetzt alles auch eine Weile her und ein bestimmtes Wissen oder muss auch irgendwie reproduziert werden. Und dann irgendwann muss man auch die Scheu vielleicht ablegen und diese Dinge auch praktizieren. Ja, es ist ja auch so, dass, wenn ich das so richtig sehe, es kaum jemanden mehr gibt, der hier in Frankfurt mal ein Habermas-Seminar vorlegt. Es ist ihm natürlich auch peinlich, also wenn man es selbst erlebt hat als Student, also ist es anmaßend, ich stelle mich jetzt hier hin und sage, was Habermas gemeint hat, hat aber natürlich diesen merkwürdigen Abwärtsspiraleffekt, dass jetzt sozusagen eine ganze Reihe von Studentengenerationen kommt, die damit nicht mehr konfrontiert werden. Ja. Das ist schwer. Also danke für diesen Hinweis.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur verspätet, ist jetzt schon viel mehr gesagt worden, als ich jetzt noch gedacht habe, aber mir fiel schon vorhin auf, als Sie die Wendung verwendet wollen, nach Athen tragen. Also ich glaube, dass Athen der 70er Jahre existiert nicht mehr. Es gibt hier schon genug auch Zuhörer, die das gar nicht mehr kennen oder die auch ein bisschen Interesse haben, mehr darüber zu wissen. Deswegen würde ich das auch nachdrücklich unterstützen, dass also das wirklich auf dem Lehrplan auch bleibt und okay, noch weiter darüber gesprochen wird.
Ja. Dann danke ich für das Feedback, das war für mich jetzt auch mal wichtig. Und dann werden wir aber zu eher zeitgenössischen Theorien in den letzten beiden Sitzungen zurückkommen, also die heute in der auch gerade analytisch geprägten Philosophie, Religionsphilosophie der Gegenwart über das Thema Atheismus, also Argumente für oder gegen die Existenz Gottes gewälzt werden. Aber der Hintergrund ist vielleicht ganz, ganz interessant, dass es eben auch eine andere Art gibt, diese intellektuelle Situation unserer Zeit, die als aporetisch von vielen empfunden wird, zu bearbeiten. Okay, vielen Dank, dann bis nächste Woche.